Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Jawohl, da sind wir. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir seid im Podcast von der Martina Stratenshow. Ich muss euch zuerst die super lustigste Geschichte aller Zeiten erzählen. Ist mir diese Woche passiert. Ich hab so lachen. Ich muss leider jetzt noch lachen. Hoffentlich kriege ich das jetzt ohne Lachen über die Bühne. Also folgendes. Wir kriegten neue Rollos, ne? Also Fenster, Innenrollos sollten gemacht werden. Und da kam ein netter Mann, der diese Rollos bei uns einbaut. Weil Herr Straten und ich ja handwerklich nicht so begabt sind, kam der Herr Brücker. Der klingelt morgens um 8:30. Der war schon recht früh unterwegs. Mein Mann war noch oben und ich mache dem Herrn Brücker so die Tür auf und sage, hallo, schön, dass Sie da sind, und rufe dann nach oben zu meinem Mann in der Hoffnung, dass der fertig mit allem ist und angezogen ist und tralala. Rufe ich also hoch, Schatz, da kommt jetzt der Herr Brücker und der geht direkt in mein Schlafzimmer. Okay. Mein Mann hat mir hinterher erzählt, dass der arme Herr Brücker einen hochroten Kopf hatte, die Treppe hochstapfte, wortlos an meinem Mann vorbei ins Schlafzimmer ging und die Rollos anbrachte. Mein Mann hat sich totgelacht und hat nachher gesagt, sag mal, du musst mal überlegen, was du sagst. Nee, tue ich nie. Ich spreche immer, bevor ich denke. So ist es bei mir. Das war mein Highlight in dieser Woche. Es gab auch noch viele unschöne Sachen, aber die wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollen einfach nur über die lustigen Dinge reden und über die guten Sachen. Und ich habe zum Beispiel ein mega gutes Buch gelesen in dieser Woche. Ich hatte euch ja letzte Woche versprochen, ich stelle euch den neuen Thriller von Charlotte Link vor. Auf der Suche nach dem war ich ja dann letzte Woche auf einen anderen von ihr gestoßen, den davor. Und den habe ich dann mal zuerst gelesen. Jetzt aber diese Woche der neue. Und der ist richtig, richtig gut. Der heißt Einsame Nacht, ist bei Blanc-Vallée erschienen, das ist ja ihr Verlag. Und der ist aus der Kate Linville-Reihe, von der es jetzt 3 Teile gibt. Man kann aber jeden unabhängig voneinander lesen. Mitten in einer einsamen Nacht in North York Moors fährt eine junge Frau mit dem Auto. Dezember ist es. Richtig kalt. Am nächsten Morgen findet man sie ermordet auf, in ihrem Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg steht. Es gibt eine Zeugin, die beobachtet hat, dass ein Mann unterwegs bei ihr einstieg. War das ihr Freund? Ein Fremder? Ihr Mörder? Kate Linville beginnt mit ihren Ermittlungen und ist schnell auf einer Spur, die in die Vergangenheit führt, zu einem Cold Case, der nie gelöst werden konnte. Die ersten Sätze? Anna Carter bedauerte an diesem Abend nicht so sehr wie die Wahl ihrer Schuhe. Sie trug ein türkisenes Strickkleid, das Sam an ihr besonders mochte. Nicht, dass sie sich je nach Sams Geschmack gerichtet hätte, aber bei diesem Kleid stimmte sie mit seiner Einschätzung überein. Am Samstag hatte sie in einem Schuhgeschäft in der Innenstadt Stiefeletten aus weichem Leder und mit 10 cm hohen Bleistiftabsätzen gesehen, die exakt die Farbe des Kleides hatten. Wann fand man schon mal türkisfarbene Stiefeletten? Sie war in den Laden gestürmt, wo sich herausstellte, dass es die Schuhe nicht mehr in ihrer Größe gab. Also hatte sie die Stiefeletten eine Nummer kleiner genommen. Und natürlich war das ein Fehler gewesen. Ihre Füße schmerzten jetzt am Ende des Abends so sehr, dass sie sich fragte, wie sie nachher die Treppe hinunter bis zu den Parkplätzen auf der anderen Seite der Straße kommen sollte. Also ganz ehrlich, sowas kann nur eine Frau schreiben, die es schon mal erlebt hat. Ich meine, jeder, der weiß, der mal zu enge, hohe Schuhe angehabt hat, der weiß, dass man sich am liebsten die Füße amputieren möchte, nur um diesen Schmerz nicht mehr zu fühlen. Und dass man wirklich den Gedanken hat, man kann keinen Schritt mehr damit gehen. Treppe runter, gar nicht dran zu denken. Und das lieb ich so an Charlotte Link. Ihre Unterschwelligkeit, die schafft aus einer ganz normalen Szene innerhalb kürzester Zeit ein Szenarium, bei dem einem das Blut in den Adern gefriert. Und genauso ist das in Einsame Nacht. Der neueste Thriller von Charlotte Link ist bei Blanc-Vallée erschienen und ich finde, ihr müsst es lesen. Nicht nur wegen der türkisfarbenen Stiefeletten, sondern weil es echt ein richtig, richtig guter Thriller ist. Also hohe Schuhe bin ich ja seit Jahren schon raus, ne? Früher konnte ich damit tanzen und zwar Nächte durch. Meine Mutter hat mich immer angeguckt, Kind, du machst dir den Rücken kaputt. Ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Jeder Orthopäde wird jetzt nickend da sitzen und sagt, ja, das tut ihr damit. Aber es sieht einfach so schön aus, oder? So ein paar hohe Schuhe unter einem schmalen Rock oder unter einem Kleid oder selbst zu einer Jeans. Ich finde, Das sieht einfach klasse aus. Sieht dann nicht mehr klasse aus, wenn man nicht drin laufen kann. Leider können das viele Frauen nicht, weil, was die Männer nicht wissen, es schmerzt einfach manchmal auch. Dann möchtest du auch gar nicht mehr laufen. Dann möchtest du einfach nur noch in der Ecke stehen bleiben, bestenfalls 2-3 Gin Tonic trinken und denken, frag mich bloß nicht, ob ich aufstehen will. Und auf Toilette willst du dann auch schon nicht mehr, weil du weißt, du kannst eigentlich keinen Schritt mehr laufen mit den Schuhen. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt. Ich glaube ja, dass Models sich Kokain in die Fußsohlen spritzen oder so. Wirklich? Ich glaube es wirklich, weil wie halten die das sonst aus? Ich kann es nicht verstehen. Also es ist Fakt so, es sieht schön aus, aber es ist eine Quälerei. Und ab einem gewissen Alter, finde ich, kann man sagen, nö. Meine Freundin Sabrina Fox, ne, die kennt ihr ja vielleicht, die schreibt auch tolle Bücher, die läuft ja seit Jahren barfuß. Die sagt, Schuhe geht gar nicht. Selbst wenn es schneit. Sie sagt, dann, wenn ich Handschuhe anziehen muss, dann ziehe ich auch Schuhe an. Sonst nicht. Pff. Ja, also da bin ich so, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja, du, jeder wie er möchte, ne? Also ganz so barfuß kann ich mir auch nicht vorstellen. So, wir kommen mal zur Post von Martina. Und da geht es um eine Tierart, der habe ich noch nie Post geschickt. Also ich meine, das muss man sich mal reinpfeifen. Ich habe schon oft an Hunde geschrieben oder an Hundebesitzer oder so, aber eigentlich noch nie an Katzen. Das müssen wir nachholen. Jetzt. Liebe Katzen. Eigentlich spiele ich ja im Team Hund, aber ich gebe es jetzt mal offen zu, in mir schlummert so etwas wie eine Sehnsucht nach einer von euch. Und genau jetzt wird mein Mann zusammenbrechen und mit dem Kopf auf die Tischkante hauen, weil er denkt, nein, bitte nicht auch noch eine Katze. Aber als ich 10 Jahre alt war, da stand in einer kalten Dezembernacht eine kleine rot-weiße Katze vor unserer Haustür, nicht älter als 3 Monate, und sie hat furchtbar geweint. Meine Mutter, die ja eine große Tierfreundin war, hat sie natürlich reingelassen und sie durfte ein paar Tage bei uns bleiben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber einen nicht katzenfreundlichen Airedale-Terrier und einen noch viel weniger katzenfreundlichen West Highland-Terrier. Und da war klar, dass die Katze nicht bleiben konnte, denn das war mit den beiden Hunden, das wäre niemals gut gegangen. Minka wohnte also 2 Wochen in meinem Zimmer und ich war schockverliebt. Ich konnte stundenlang mit ihr spielen und sie schnurrend auf meinem Schoß liegen haben. Als wir ihr einen Platz auf einem Bauernhof in der Nachbarschaft gefunden hatten, brach mein Herz. Sie lebte da ein langes, glückliches Leben, aber ich habe sie immer vermisst. Was ich an euch Katzen mag, ist eure Unabhängigkeit, euren Starrsinn und die Art, wie ihr Menschen dazu bringen könnt, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollten. Hunde sind da anders, die sind viel mehr darauf aus, einem zu gefallen. Ihr seid darauf aus, euch zu gefallen und euch euer Leben so schön und so gemütlich wie irgend möglich zu machen. Und das gefällt mir sehr. Ihr gefällt mir sehr. Aber ich muss realistisch sein. Wenn ich jetzt zu den 3 Hunden eine Katze anschleppe, zieht mein Mann echt aus. Aber irgendwann. Und bis dahin schicke ich euch liebste Grüße, eure Martina. Das war wirklich so mit der Katze in dieser kalten Dezembernacht. Und ich kann euch sagen, das war schlimm. Also ich meine, ich habe unsere Hunde geliebt und ich war ganz glücklich, dass die da waren. Aber ich hätte diese kleine Katze so gerne behalten. Meine Mutter war da eisenhart, kam überhaupt nicht in Frage, wurde nicht drüber nachgedacht. Die wurde nicht auf die Straße gesetzt oder so, aber es wurde ein Platz gesucht. Es war auch echt ein guter Platz und da durfte sie bleiben. Da hat sie viele, viele Junge bekommen und es war eine richtige Bauernhofkatze. Das hat sie genossen. Wahrscheinlich kam sie auch genau von einem Bauernhof, weil die wird irgendwo ausgebüxt sein. Bei uns in der Gegend hätte keiner eine Katze ausgesetzt. Aber die kleine Minka, die hat mir, an die erinnere ich mich bis heute. Das muss man sich mal vorstellen. Das geht dann oft so, ne? Wir gucken mal, was die Promis diese Woche so gemacht haben. Hailey Bieber hat diese Woche zum Beispiel ihr Schweigen gebrochen. Das Model ist ja seit 2018 mit Justin Bieber verheiratet und musste seitdem viel Hass einstecken. Viele Fans wollten nicht wahrhaben, dass der Sänger nicht mit seiner Ex Selena Gomez mehr zusammen ist und die haben dafür Hailey verantwortlich gemacht. Und jetzt hat die 25-Jährige in ihrem Podcast darüber geredet. Sie sagte, ich habe Justin niemandem ausgespannt und ich hatte auch niemals zeitgleich mit ihm eine Beziehung, während er mit Selena Gomez noch zusammen war. Und das ist auch schon alles, was ich sagen möchte. Ende der Durchsage. Genau, Ende der Durchsage. Schauspieler Hardy Krüger hat ja mit seinen 54 Jahren schon einiges mitgemacht. Der plötzliche Kindstod seines kleinen Sohnes, die schwierige Beziehung zu seinem Vater, zwei Scheidungen, Alkoholismus. Und jetzt hat ihm jeder eigentlich sein Glück gegönnt. An seiner Seite seine dritte Ehefrau Alice. Was aber kaum einer wusste, dass Alice schon seit Jahren mit der Angst vor einer Krebserkrankung lebt. Bevor sie Hardy kennenlernte, hat sie sich Gebärmutter und Eierstöcke entfernen lassen. 2018 mussten dann beide Brüste amputiert werden, weil sich da Knoten bildeten. Und sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter waren an Krebs erkrankt. Sie hat erzählt, dass ihr diese OP allen Lebensmut genommen hat und dass sie Hardy unendlich dankbar ist, dass er sie wieder aufbaute. Heute geht es den beiden wieder gut, aber Alice kämpft an manchen Tagen immer noch mit dem Gedanken, dass ihr ihre Weiblichkeit genommen worden ist. Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow hat diese Woche ihren 50. Geburtstag gefeiert und zwar auf ganz besondere Art und Weise. Sie ließ sich komplett nackt fotografieren, nur etwas goldene Farbe ziert auf den Fotos ihren Körper. Auf ihrem persönlichen Instagram-Kanal gibt es ein einziges Foto aus dieser Serie zu sehen. Auf dem offiziellen Account ihres Unternehmens Group gleich mehrere Aufnahmen. Schlauer Schachzug. Jetzt werden bestimmt ganz viele den Unternehmensaccount liken, um die Fotos sehen zu können. Die lohnen sich aber, weil Gwyneth Paltrow hat einen fantastischen Körper. Fernsehtipp habe ich jetzt. Und das ist wirklich ein Fernsehtipp, da freue ich mich so megamäßig drauf. Ich stehe nämlich auf so Filme, ob das jetzt Babylon ist oder ob das das Adlon ist oder die Familie Krupp oder das Sacher Hotel. Es gibt jetzt einen neuen Event-Zweiteiler, das nennt man jetzt neuerdings so, der heißt Das Weiße Haus am Rhein. Und das, was das Tolle daran ist, es spielt sozusagen in meiner Heimat am Rhein. Ja, okay, ich komme vom Niederrhein, aber Rhein ist Rhein, finde ich. Und es ist ein Historiendrama, das Hotel Dresen am Rhein. Das ist jedem zwischen Düsseldorf und Köln und Koblenz und Holland ein Begriff, weil das ist ein sehr, sehr bekanntes altes Hotel. Und um genau dieses Haus geht es. Das ist nicht so bekannt wie das Sacher oder das Adlon. Aber da waren vor allen Dingen Gäste mit großem Namen. Charlie Chaplin zum Beispiel oder Konrad Adenauer, leider auch Adolf Hitler. Die Hauptfigur Emil Dresen ist ausgedacht, aber das Rheinhotel Dresen ist real. 400 Kilometer hat Emil Dresen hinter sich gebracht, zu Fuß, um nach Hause zu kommen. Und jetzt, kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, muss er feststellen, dass sein Zuhause von Froschfressern besetzt ist. Anders als sein Vater Fritz kann der weltoffene Emil den Franzosen einen Kompromiss abbringen. Das Besatzerquartier soll zugleich weiterhin Hotel sein. Eine wilde Ära mit opulenten Bildern beginnt. Im zweiten Teil, der gleich danach kommt, tobt ein Machtkampf im Rheinhotel zwischen dem Juniorchef Emil und dem nationalkonservativen Vater Fritz. Und auch außerhalb des Hotels tobt er. Das ist eine Epoche der Spaltung. Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, ebenso wie Widerstand, Aufbruch und die Anfänge der Frauenbewegung. Ein Mega-Film. Also doppelt quasi. Das Weiße Haus am Rhein kommt Montag, 7:45 im ersten. Zwei Teile, die kommen direkt hintereinander. Und es ist natürlich auch in der ARD-Mediathek. Das heißt, ihr könnt es gucken, wann ihr wollt. Es ist bestimmt mega. Ich freue mich total darauf, auf diesen Film. Und wo wir gerade bei Film sind, mein Gast der Woche ist eine Journalistin, die auch Drehbücher geschrieben hat und die jetzt einen Wahnsinns-Thriller geschrieben hat, den ich wirklich verschlungen habe. Jennifer Mentges hat einen Thriller geschrieben, der heißt Elternhaus, ist bei Scherz erschienen. Und ich freue mich, liebe Frau Mentges, dass Sie zu Gast sind. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Frau Straten. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt und ich danke ganz, ganz herzlich für das dicke Lob, das schöne Kompliment und die wirklich sehr, sehr reizende Anmoderation.
Sehr gerne. Es ist aber auch wirklich ein faszinierendes Buch gewesen. Ich wollte aber, bevor wir dazu kommen, ein bisschen was über Sie wissen. Was ich weiß, ist, dass Sie Literatur studiert haben und auf der Henry-Nannen-Journalistenschule in Hamburg waren, dass Sie Redakteurin beim Stern waren. Wie ist es dann zum Bücherschreiben gekommen?
Also zum Bücherschreiben ist es gekommen, als ich beim Stern war, insgesamt 13 Jahre, war ich viel auf Achse. Aus beruflichen Gründen, bin viel umhergereist, habe Interviews gemacht, Reportagen und so weiter. Und als ich dann meinen Sohn bekam, das war 1996, habe ich gedacht, es wäre jetzt ganz schön, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mehr in Hamburg zu bleiben. Ich habe dann mit meinem Mann gemeinsam Drehbücher geschrieben, für Fernsehfilme und Serien, unter anderem für RTL, ARD und so weiter.
Sagen Sie uns mal ein paar Titel.
Was vielleicht haben wir... Ja, das war einmal, haben wir mitgearbeitet an der Serie Sternenfänger. Das war für die ARD.
Ja.
Dann hatten wir einen Film RTL, Der Kuss meiner Schwester. Dann haben wir an einer ZDF-Serie mitgearbeitet, die hieß Hotel Elfi.
Da ging es um das. Ja, ich erinnere mich, das war doch so ein Spin-off von Girlfriends, oder?
Girlfriends, ja. Genau. Und da hat der damalige Autor Christian Pfannenschmidt, der Girlfriends gemacht hat, hat dann eben für den Spin-off auch andere Autoren mit ins Boot genommen. Und da waren wir eben ein Team davon. Ja, und dann habe ich irgendwann, hatte ich eine Idee für eine Jugendbuchreihe und habe die angeboten, bei Rowohlt damals.
Ja.
Das war eine Reihe, die in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Reiterhof spielte. Also so typische Mädchenbuchreihe, so 11 bis 13 Jahre oder 12 bis 14.
Meine Tochter würde sie lieben dafür.
Ja, das so fing eigentlich mein Bücherschreiben an. Und dann habe ich irgendwann ein paar Romane für Frauen geschrieben. Ja, und dann kam der erste Thriller.
Der ist so mega. Also der ist, wirklich, also wir sprechen da gleich noch drüber, aber ich kann schon mal vorab sagen, ein absolutes Muss zum Lesen. Jennifer Mentges, eigentlich ist das ja ein Pseudonym, oder?
Ja, das ist ein Pseudonym. Eigentlich heiße ich, ich heiße René Katté und unter dem Namen bin ich eben auch, war ich halt auch beim Stern und habe eben unter dem Namen Drehbücher geschrieben und diese anderen Bücher und da ich das Genre gewechselt habe, also mein erster Thriller, hat der Verlag entschieden, dass es vielleicht ganz gut wäre, das mal unter einem anderen Namen zu machen.
Mhm.
Weil ich bisher eigentlich eher für Jugendromanen.
Dann macht das Sinn. Ne? Wie kam es denn dann zu einem Thriller? Warum ausgerechnet das Genre? Sie kommen ja von der Frauenliteratur, Jugendromane.
Ja.
Wieso dann Thriller?
Weil ich die wahnsinnig gerne lese. Also ich lese wirklich für mein Leben gerne Thriller. Und dann habe ich immer gedacht, ich habe schon als junges Mädchen dann auch ja immer so kleine Krimi-Geschichten entwickelt, die ich dann nur meinen Eltern vorgelesen habe. Ich weiß noch, wir hatten eine sehr, sehr dubiose Nachbarin, eine Frau Engel, das darf ich jetzt sagen, die Dame ist schon sehr, sehr lange tot. Und über die habe ich dann meine Geschichte geschrieben, eine Krimi-Geschichte. Und ich habe es einfach wirklich immer wahnsinnig gern gelesen und ich lese es auch heute noch sehr gerne. Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt eine Idee und ich schreibe jetzt einen Thriller.
War denn der Verlag sofort mit im Boot oder mussten Sie die erst überzeugen? Oder haben die direkt gesagt, super, nehmen wir?
War eigentlich so, ja.
Mhm.
Also meine Agentin hat es angeboten, in einer sogenannten literarischen Auktion, glaube ich, heißt
ja,
es.
Ja.
Ja, und dann
perfekt.
Interessenten und dann war das der Verlag, ja, für den wir uns dann entschieden haben.
Sehr schön.
Sich für mich entschieden hat.
Es ist ein mega spannender Roman. Es ist auch nicht nur ein Thriller. Das ist so genau das, was ich so gerne mag. Es ist nämlich so eine Psychostudie, sag ich immer. Ist das auch das, was Ihnen so liegt? Es muss ja gar nicht so blutig sein, ne?
Nee, es ist ja gar nicht.
Nee, eben. Deswegen, ich weiß. Ja. Deshalb sage ich.
Ist ja eigentlich in dem Sinne gar keine Leiche.
Nee.
Aber es ist kein Krimi. Es gibt ja auch keinen zugeschalteten Kommissar, dann ermittelt oder Detektiv oder Privatdetektiv. Also ich finde, so Familien sind immer so dunkle Gewebe voll Geheimnissen und deswegen dachte ich, so ein Thriller, der in einer alteingesessenen Hamburger Familie spielt, und das ist es ja, der würde mich besonders reizen.
Liebe Frau Katté oder liebe Frau Mentges, wir bleiben mal bei Frau Mentges, weil das steht ja auf dem Buch drauf.
Genau.
Worum geht es in Elternhaus?
Also es geht um eine Familie, die eine alte Villa in Hamburg bezieht, in einem der Elbvororte. Die Familie kommt aus Österreich nach Deutschland, aus beruflichen Gründen des Ehemannes. Und langsam, aber sicher zieht ein Mann immer mehr seine Kreise um diese Familie herum, der früher in diesem Haus gelebt hat. Und der fürchterliche Dinge dort erlebt hat und eigentlich dieses Leid, dieses Elend, diesen Horror vielleicht auch in diese Familie hineintragen will, weil er Glück und vor allem Glück bei anderen auch gar nicht aushalten kann. Das ist so kurz gefasst, ja, denke ich, der Inhalt, ohne jetzt allzu viel
zu verraten,
zu spoilern, ja. Mhm.
Es ist ein so, also ich finde ihn perfekt geschrieben. Als ich ihn gelesen habe, das war im Urlaub, da habe ich zu meinem Mann gesagt, hör mal, und habe ihm ein Stück vorgelesen und habe gesagt, die Sprache ist so toll. Und er wusste genau, was ich meinte. Also sie benutzen schon mal ein Genitiv, was schon mal gut ist, was man nicht immer überall findet.
Zu wissen, wie man ihn benutzt, ist auch mal nicht schlecht.
Genau, ja, das ist nicht schlecht. Aber es ist einfach richtig schön auch geschrieben. Wenn man von schönen Schreiben bei einem Thriller reden kann. Ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen mit dieser Familie, mit dem Elbvorort, mit diesem Barpianisten?
Also eigentlich bin ich auf die Idee gekommen über eine ganz andere Sache, als nämlich mein eigenes Elternhaus, beziehungsweise das meines Bruders und von mir, nämlich das Elternhaus, in dem wir in Hessen aufgewachsen sind oder ich zumindest meine Jugend verbracht habe und dann bin ich zum Studium weg. Und mein Bruder hat da mit meinen Eltern ungefähr 50 Jahre gelebt und nachdem meine Mutter gestorben war, mein Vater schon etliche Jahre vor ihr, habe ich gedacht und das Elternhaus verkauft wurde in unserem Fall, habe ich mich halt mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich, wenn jetzt eine neue Familie einzieht? Mhm. Weil ich finde, Häuser haben ja auch eine Seele, haben ja auch irgendwie ein Leben. Und da hängt ja manchmal noch was drin in diesen Mauern, was Dunkles vielleicht oder auch was Schönes, kann ja alles sein. Und wie ist es, wenn eine neue Familie einzieht? Mm. Und das war eigentlich so der Grundgedanke. Und da ich mich in Hamburg viel, viel besser auskenne als dort in der Gegend in Hessen, wo das war, zwischen Wetzlar und Gießen, weil ich da halt nicht sehr lange gewohnt habe, war es für mich klar, dass ich es in meiner alten Heimat Hamburg ansiedel. Und der Barpianist, ich finde, Barpianisten haben immer so was Faszinierendes. Ja. Und hat auch ein bisschen zu tun mit meiner Großmutter mütterlicherseits, die keine Barpianistin war, aber eine Pianistin und Fotografin. Und von daher hatte ich sowas mit Klavier auch immer im Kopf. Und ja, dann habe ich das halt alles so ein bisschen zusammengehäkelt.
Frau Menkes, wir haben eben schon über die Geschichte gesprochen, dieser alten leerstehenden Villa in einem noblen Hamburger Elbvorort, wo eine Familie einzieht und wo ein Mann sich quasi in dieses Leben mogelt und den Kindern Klavierunterricht gibt und ganz mit großer Selbstverständlichkeit da bald ein- und ausgeht.
Haben Sie besser erklärt als ich.
Quatsch.
Ja, absolut.
Und wie kommen Sie auf Ihre Figuren? Gibt es reale Vorbilder oder erfinden Sie die oder ist das ein Teil von irgendjemand? Manchmal kann man das ja gar nicht verhindern. Ja. Wie arbeiten Sie da?
Immer schwierig, glaube ich, dass man da auch vorsichtig ist, dass man nicht seinen ganzen Freundeskreis irgendwie verwurstet und dann irgendwann auch erzürnte Leute zurücklässt. Nee, ich trage so wie so ein Puzzle immer so stückchenweise zusammen, wie so eine Patchwork-Decke eigentlich. Also da ist ein bisschen was von dem Charakter und von dem einen und von dem Aussehen von dem anderen und die Vita von der Frau, die aus Österreich dann, Yvette, die aus Österreich dann nach Hamburg zieht. Das ist auch eine Vita, die so ein bisschen in meinem Freundeskreis mal stattfand. Und so als optisches Vorbild für meinen Protagonisten hatte ich diesen Max Simonischek. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist ein Schauspieler, der spielt in dieser bayerischen Fernsehserie Laim.
Ja,
L-A-I-M, den Kommissar. Das war so ein bisschen mein optisches Vorbild, weil ich dann immer so im Kopf hatte, naja, wenn ich es verfilmen müsste, wen würde ich besetzen? Aber natürlich ist das nicht sein Leben. Ich kenne den Mann ja überhaupt nicht.
Aber haben Sie so, mit dem Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, weil Sie sind ja auch Drehbuchautorin, Sie haben tolle Serien und tolle Filme geschrieben als Drehbuchautorin. Würden Sie dann Ihr eigenes, würden Sie das lieber selber machen oder würden Sie es dann lieber abgeben, wenn das ein Film werden würde, das Elternhaus?
Ah, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich reizvoll. Und vielleicht ist es auch schon so ein bisschen filmisch geschrieben, was die Dialoge und so angeht. Wüsste ich jetzt so auf Anhieb gar nicht zu sagen. Ich glaube, es wäre bei mir auch ein Zeitproblem. Also wenn ich jetzt sage, ich bin an meinem nächsten Thriller, dann hätte ich keine Zeit, das zu machen. Wenn ich jetzt eine Lücke hätte, würde ich es vielleicht machen. Ich finde es aber bei Drehbuchprojekten auch immer sehr hilfreich, wenn man jemanden zur Hand hat, der so ein bisschen noch für die ganze Dramaturgie betreut.
Aber es ist, wo Sie es jetzt eben gesagt haben, das kann es natürlich sein, weil es sehr atmosphärisch geschrieben ist. Ich finde die Figuren unglaublich gut gezeichnet. Ich habe das direkt, ob es eine Yvette ist oder eben dieser Tobias Hansen, wer auch immer es ist, ich habe diese Personen gesehen, weil sie sie wirklich gut beschreiben. Vom Kaschmirjäckchen über die Perlenkette bis zu, was weiß ich, bis zum Schal. Das ist schon wirklich so ein bisschen filmisch dargestellt gewesen.
Ja, vielleicht ist es das auch, weil man es doch lange gemacht hat, ne? Dass man doch so Drehbucherfahrungen gesammelt hat und es vielleicht dann schnell auf den Punkt bringen kann, auch was so Charaktere oder so angeht. Das kann schon sein, aber ich wüsste wirklich nicht, wenn die mich jetzt fragen, ich meine, es ist ja noch ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, dass das irgendein Produzent optioniert, aber wenn, ich würde es mir überlegen.
Genau. Was sind denn jetzt die Pläne? Schreiben Sie denn schon einen neuen Thriller? Ich frage nur für einen Freund.
Ich überlege mir gerade wieder was, wo auch ein Haus eine gewisse Rolle spielt, weil ich mag eben, wie gesagt, diese Dunkelkammern, die in diesen alten Häusern stecken. Ich schreibe jetzt als nächstes ein Kinderbuch.
Ach so, okay. Mal die ganz Kontrastprogramm.
Ja, Kindergartenalter, also 3, 4, 5 Jahre. Auch das witzig, weil die Familie, die jetzt in meinem Elternhaus lebt, hat eine ganz süße kleine Tochter. Und da kam so eine Verbindung zustande. Und weil ich finde Kinderbücher einfach auch sehr, sehr wichtig. Ich habe auch meinem Sohn immer sehr, sehr viel vorgelesen und denke, ja, das ist auch eine wichtige Geschichte. Und es ist mal was ganz anderes und es ist nicht so düster und dunkel. Ja. Und ja, das ist erstmal das nächste Projekt.
Ich weiß, dass Sie noch einen Thriller schreiben werden und darauf freue ich mich sehr.
Ich glaube auch.
Kann das Elternhaus von Jennifer Mentges im Fischer Scherz Verlag erschienen nur empfehlen und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch.
Ich danke ganz herzlich, Frau Straten. Das war sehr lieb, dass Sie mich eingeladen haben. Und nochmal
sehr
tausend
gerne.
Dank für die vielen Komplimente und Lobeshymnen.
Das war nur ehrlich. Das mache ich nur, wenn ich so meine. Bis dann, Frau Mentges. Tschüss.
Ihnen alles Gute. Tschüss, Frau Straten. Tschüss.
War das jetzt so viele Komplimente und Lobeshymnen? Nö, aber ich sag ja, ich mache das nur, wenn ich es wirklich so meine, auch tatsächlich dann. Weil ich stelle auch keine Bücher vor, die ich nicht mag. Ich finde, das ist verschwendete Zeit, also eure Zeit und meine Zeit. Ich kann eigentlich immer nur das empfehlen, was ich wirklich mag. Und wenn ich was nicht mag, halte ich einfach mal die Klappe. Meistens jedenfalls, zumindest so hier und was Bücher betrifft. Sonst eher nicht so. Könnt ihr ein paar Leute fragen, die hatten gerade diese Woche hübsche Erlebnisse mit mir. Egal, also Fakt ist, es ist ein tolles Buch, eine tolle Autorin und ich freue mich wirklich, mehr von der lesen zu können. Das war's jetzt schon für mich und für den Podcast. Ich habe noch einen Spruch der Woche, der ist richtig klasse. Gott schuf die starke Frau mit den Worten, ich werde dich einmal mehr fallen lassen als alle anderen, damit du eines Tages lernst, höher zu fliegen als alle anderen. Sahi R. Punkt. Wer das geschrieben hat, hat sich nicht mehr erschlossen, nur eben Sahi R. Punkt. Ich finde, das kann man aber auch auf Menschen ausdehnen. Also es ist nicht nur mit starken Frauen so, sondern ich finde generell, dass Menschen, die stark sind und die eine Kraft in sich haben und Energie in sich haben, dass die meistens oft gefallen sind und dass die gelernt haben, wieder aufzustehen und dass die auch wieder aufgestanden sind und gesagt haben, pff, weitermachen. An diesen Leuten merkt man, finde ich, dass sie stark sind. Und bei starken Leuten ist es eben oft so, dass die kennen, die Tiefe kennen sozusagen. Ich hoffe für euch, dass es ein wunderschönes Wochenende, eine richtig gute Woche wird, mit Höhen und Tiefen, weil beides gehört dazu. Wer nur hochfliegt, der weiß halt nicht, wie schön es oben ist, wenn man nicht auch mal unten war. So, jetzt genug der Weisheiten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis wir uns wieder hören, bis zum nächsten Podcast oder in der Martina Straten Show auf Radio Salü. Passt ihr bitte ganz, ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.